Die Sommerferienzeit hat begonnen. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienste feiern können, jetzt in dieser Zeit. Und auch Gemeinschaft haben, vielleicht den einen oder anderen mal kennenzulernen, bei einem Käffchen miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, die Zeit jetzt in diese Sommerferien hinein, das war für mich eine sehr spannende, herausfordernde, schlafensarme Zeit. Genau, gestern, wie gesagt, vorgestern Verausgabung mit vollem Körpereinsatz versucht, hier möglichst viel Drainage zu buddeln. Aber es gab auch in der letzten Woche oder auch die letzten Wochen echt viele Themen, die mich so beschäftigt haben, die mich auch mental beschäftigt haben, die ich euch heute auch vielleicht ein bisschen mit hineinnehmen möchte. Ehrlich gesagt war diese Woche geprägt für mich mit essentiellen Fragen, die auch meinen Glauben und mich selber und meine Nachfolge herausgefordert haben. Auch von vielleicht manchen Sachen, die wir in der Politik, die wir um uns herum wahrnehmen und die unser Herz vielleicht schwer machen wollen. Letztes Wochenende hatten wir am Sonntag einen großartigen Gottesdienst draußen auf dem Ranger-Gelände mit unseren Pfadfindern und haben in der freien Natur gefeiert. Und kurz vorher war ich 2 Tage lang mit Studienkollegen zusammen, 2 Kommilitonen, 3 sogar, mit denen ich eine Zeit verbringen konnte, ganz persönlich auszutauschen, in alten Erinnerungen zu schwelgen, aber auch unglaublich tiefe Begegnungen, Austausch und Gebetszeiten zu erleben. Und diese Zeit war richtig, richtig gesegnet und richtig, richtig herausfordernd festzustellen, was passiert in dieser Welt. Der eine Kollege hat mit Krebs gekämpft. Der andere Kollege, dessen Bruder ist so schwer krank, mit 30 Jahren hat er die letzten 10 Jahre eigentlich die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht. Und mein Kollege hat ganz viele Nächte einfach bei ihm im Krankenhaus geschlafen, weil sein Bruder des Lebens nicht mehr froh wird. Einfach um bei ihm zu sein, um ihn zu stützen. Und der dritte, mit dem ich zusammen, der mit dabei war bei unserem Treffen, dessen Ehe ist gerade gescheitert und kaputt gegangen. In der Politik hat mich beschäftigt das Thema, eine Juristin, die Verfassungsrichterin werden soll und die äußert, die Annahme, dass sich Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Kurz gesagt, meines Erachtens, wie sie meinte, gibt es gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt und spricht somit allem ungeborenen Leben die Menschenwürde ab. Für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Sobald ein Kind unterwegs ist, weiß vielleicht auch aus schmerzvoller Erfahrung, wo wir lange auf ein Baby gewartet haben, was es bedeutet, welches Wunder es ist, dass ein neues Baby, ein neues Leben entsteht. Und vorgestern habe ich die Nachricht gekriegt, eine andere Studienkollegin, die auch da war, deren Tochter ist am 11. Lebenstag verstorben. Die entscheidende, hoffentlich lebensrettende Operation war nicht erfolgreich. Dann habe ich eine Anfrage erhalten in der Woche, ob ich die Beerdigung eines 40-jährigen Mannes übernehme, der auf der B73 kürzlich ohne eigenes Schuld durch einen tragischen Vorfall ums Leben gekommen ist. Ein Mann, ein Papa, der Fels war für seine Familie und Umgebung, der seine Bibel las, der seiner Mama immer gesagt hat, vergiss nicht zu beten. Und was mich auch bewegt hat diese Woche, war das Schicksal einer Frau Mitte 60, die zum 2. Mal jetzt Krebs hat und beim 1. Mal Brustkrebs, diesmal ein bösartiger Bauchspeicherkrebs, der unweigerlich in kurzer Zeit zum Tode führen wird. Und das ist in der christlichen Welt relativ groß gerade und schlägt Wellen. Ich weiß nicht, wem Lothar Kraus oder der Leiterblock bekannt ist. Das ist eine christliche Plattform. In den letzten 12 Jahren haben dort Lothar und Heike Kraus ganz viele Erfahrungen, ganz viele Berichte geteilt, die sie erlebt haben, die sie als Impulse weitergeben wollten. Lothar und Heike Kraus, Mitte 60, Gemeindeerneuerer, zurzeit in ihrer fünften Gemeinde, wo sie Gemeindeerneuerungsprozesse durchleben. Und die Heike, um die es hier geht, die hat Ende Juni sich verabschiedet von ihrer Gemeinde. Und es gibt ein Abschiedsvideo von ihr bei YouTube, Sterben mit Ansage, was innerhalb von 5 Tagen über 90.000 Mal geklickt wurde. Also diese Woche ist irgendwie ziemlich viel auf mich eingeprasselt. Dinge, wo ich manchmal denke, die gehen auf keine Kuhhaut. Die existenzielle Fragen wach werden lassen. Fragen nach Leid. Und was ich gemerkt habe, dass sie in mir eine unfassbare Sehnsucht nach Gottes Eingreifen, Wirken und Handeln hervorgehoben haben. Vielleicht auch die Frage, die ich mir selber gestellt habe, hält mein Glaube all das aus? Wie kann ich mit all diesen umgehen in meinem Glauben? Trägt diese Hoffnung, die ich habe in meinem Jesus? Und wie lebe ich, wie setze ich Prioritäten? Um vielleicht auch direkt auf die Antwort ein Stück weit schon einzugehen, es ist dran, ganz entschlossen meine Hoffnung voll und ganz auf unseren großen Gott zu setzen. Ganze Sache mit ihm zu machen. Denn er will mein und dein ganzes Herz haben. Dein ganzes Leben. Gott möchte in all dem, dass wir ihm vertrauen und mit unserem ganzen Leben ihm gehören und ihm nachfolgen. Ich glaube, er ist die einzige tragende Hoffnung und Perspektive in dieser Welt. Und ich glaube, er ruft uns auch immer wieder klar und entschieden, hingegeben, ein Leben mit ihm zu führen. Ich liebe es eigentlich in solchen Zeiten wie der Sommer, wo man jetzt vielleicht nicht so die Themenreihen so durchgängig machen kann, immer wieder auch mal coole Stories aus dem Alten Testament rauszuholen. Also das Alte Testament, richtig, richtig viele gute Sachen, viele tolle Beispiele, wo Menschen Gott erlebt haben, wo Gott schon gesprochen hat in der Geschichte und vorbereitet hat, das, was er später durch Jesus Christus getan hat. Und ich habe ein wenig im Alten Testament geblättert mit der Frage, ja, wo sind Menschen auch so an Entscheidungspunkten gekommen? Wo sind sie entschieden aufgetreten und haben sich Gott hingegeben? Und 4 kurze Beispiele möchte ich jetzt einmal mit euch ganz kurz anreißen. Eine Person, an der ich sogar auch ein bisschen länger hängen geblieben war, war Josua. Josua, der nach dem Tod von Mose das Volk Israel von der Wüste, wo sie 40 Jahre lang herumgewandert sind, über den Jordan in das von Gott verheißene und versprochene Land Kanaan geführt hat. Und mit Gottes Hilfe, durch Gottes Willen, eroberten sie dieses ganze Land, nahmen es ein, teilten es unter sich auf. Und es gab immer wieder Rückschläge, wenn das Volk Israel meinte, selber die richtigen Entscheidungen zu treffen, sich locken zu lassen und nicht eben auf allererst auf ihren Gott zu vertrauen und sich zu verlassen. Und am Ende seines Lebens und Dienstes versammelt Josua noch ein letztes Mal die Stämme Israels, ermahnt und ermutigt sie und fordert sie heraus. Und wir lesen am Ende des Buches Josua im Alten Testament, ja, wo geschrieben steht, und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So spricht der Herr. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, denen euren Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr denn dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben? Den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nach einem Rückblick auf Gottes Treue, wie er das ganze Volk Israel aus Ägypten gerettet hat, wie er diesen Sieg, dieses Land ihnen einfach geschenkt hat, einfach ein Geschenk, wo Gott sie hinberufen hat. Da stehen jetzt dieses Volk Israel mit der Wahl. Folgen sie diesem großen Gott oder gehen sie ihre eigenen Wege, dienen vielleicht den Göttern, die sie jetzt vorfinden in dem Land oder die schon früher andere aus ihrem Volk in Ägypten gedient haben. Und Josua fordert uns auch uns heraus und sagt, entscheidet euch, wem wollt ihr folgen? Dem großen Gott oder anderen Götzen? Und was ich cool finde, Josua stellt sich hier vor das ganze Volk und sagt ganz klar, wem er gehört und wem er dient. Und ich glaube, unser Glaube braucht eine persönliche und auch eine öffentliche Entscheidung manchmal, unabhängig vom Mainstream zu sein und zu sagen, ich gehöre zu dem großen Gott. Ein anderer kleiner Punkt oder eine kleine Sache eigentlich nur, die doch große Auswirkungen hat, die habe ich bei Daniel gefunden. Daniel, der lebte in der Zeit, das war so 500 vor Christus, dort wurde Israel erobert, 600 fast eher, Israel wurde erobert, viele Menschen wurden verschleppt ins sogenannte babylonische Exil. Und Daniel war einer von denen, die besonders berufen war, die an den Hof des Königs kommen sollten, um dort eine Gehirnwäsche zu bekommen, um den König im Exil zu dienen. Und Gottes Maßstab zu folgen, fordert Daniel heraus, innere Entschlossenheit zu zeigen. Besonders dann, wenn eigentlich klar ist, die Umgebung ist dazu gedacht, eine Gehirnwäsche bei ihm vorzunehmen und ihn wegzubringen von Gott. Aber Daniel zeigt uns, was es heißt, kompromisslos und treu, sogar in einer feindlichen Umgebung zu Gott zu stehen. Und an einem kleinen Punkt wird das irgendwie deutlich. Babylon ist generell in der Bibel ja ein Symbol dafür, dass es eine Welt gibt, in dem die Werte den Vorstellungen Gottes widersprechen. Wir lesen oft von der Hure Babylon in der Bibel. Und Daniel selber wird vor die Entscheidung gestellt, er soll von den Speisen und Getränken des fremden Königs essen. Und das bedeutete in diesem Fall, dass er Speisen und Getränke essen sollte, die Götzen und anderen Göttern geweiht waren und die man gegessen hat, als Zeichen der Hingabe auch zu diesen Göttern und als Zeichen, dass man andere Götter verehrte. Auch wenn es richtig tolle Sachen waren, die tollsten, leckersten Weine, die tollsten Fleischgerichte, was auch immer, sie waren aber nach dem Gesetz Gottes für Daniel eigentlich verboten. Und hätte er sich jetzt darauf eingelassen, wäre das sofort ein fauler Kompromiss gewesen in seiner Nachfolge. Er traf eine klare Entscheidung für Gottes Wege. Wir lesen im Buch Daniel, ganz am Anfang, erstes Kapitel, Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Er hat sogar in Kauf genommen, dass er Gemüse gegessen hat. Wir lesen davon Gemüse, also nicht mal einen guten Braten, keinen leckeren Wein, sondern Gemüse. Müsst ihr euch mal vorstellen, also mir wird das schwerfallen, aber Daniel hat das einfach gemacht. Er ist keinen Kompromiss eingegangen, sondern hat gesagt, ja, ich esse das Gemüse, weil damit ehre ich Gott. Und Gott, lesen wir weiter in dem Kapitel, schenkte ihm Gunst und Weisheit. Gott ehrte diesen Gehorsam von Daniel. Auch wenn es ein Risiko bedeutete, vom König das abzulehnen, er war in dieser, in Babylon, also in dem, was wirklich steht für Gottlosigkeit, in dieser Gesellschaft und Umgebung entschied er sich, ich bleibe meinem Gott treu. Und ich glaube, so eine Art Babylon-Kultur, Kompromisse, die fordert auch uns heraus. Eben nicht uns dieser Welt gleich zu machen, uns dem Mainstream anzupassen, sondern zu sagen, wir sind und wir gehören nicht in diese Welt. Und das sind viele Themen. Die Frage nach Wahrheit vielleicht. Die Frage der Sexualethik, der Integrität. Und ich glaube, heutzutage gibt es Götzen in ganz vieler verschiedener Natur und Art und Weise. Die verstecken sich an allen Ecken und Enden. Wo ist es für uns heute dran, klare Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wir gehen keine faulen Kompromisse ein. Wir wollen unserem Gott treu nachfolgen. Elia lebte in einer wilden Zeit von Königen. Es gab ein Auf und Ab von ganz vielen Königen und der König, mit dem Elia es hier zu tun hatte, der hieß Ahab und von dem lesen wir im Buch der Könige. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und ich meine sogar, das war noch schlimmer, als die Leute oder seine Vorgänger es teilweise getrieben hatten. Und es gab noch diesen Glauben an den einzig großen Gott, aber der König von Israel und dessen Frau beteten andere Götter an und bauten Tempel für andere Götter, stellten eine Menge Priester für andere Götter ein. Und das Ganze, viele von euch kennen die Geschichte, das gipfelte in einem Wettstreit. Elia als Prophet des einen großen wahren Gottes von Israel gegen die vielen anderen Götter des Baals. Und auch da lesen wir davon, wie Elia vor das ganze Volk tritt. Und im 1. Könige Kapitel 18 lesen wir, da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das ganze Volk erwiderte ihm kein Wort. Und dann gab es diesen Wettstreit auf dem Berg Karmel. Die Priester des Baals bauten einen Opferaltar, schlachteten ein Kalb oder ein Stier und beteten zu ihrem Gott, dass er doch Feuer vom Himmel schenken würde, um zu zeigen, dass er der wahre Gott sei. Und nichts passierte. Wir lesen davon richtig krassen Praktiken, die hüpften den ganzen Tag, sie schnitten sich, sie fügten sich Wunden zu, weil auch das ein Zeichen der Hingabe war zu anderen Göttern, sich selber zu verletzen und Blut zu geben, aber alles half nichts. Und als Elia dann vor Gott trat, den Altar bereitete und zu Gott betete, kam das Feuer vom Himmel. Gott antwortete mit Feuer vom Himmel. Und das Volk fällt auf sein Angesicht und bekennt, der Herr ist Gott. Unter der damaligen Kultur war es von den Königen, die nicht nach Gottes Willen lebten, klar, dass sie anderen Göttern folgten. Heutzutage ist es vielleicht nicht ganz so klar zu erkennen, was Götter sind, was Götzen in unserem Leben sind, wie vielleicht eine Karriere, wie Anerkennung, Bequemlichkeiten, Geld, Besitz, Einfluss. Und Gottes Ruf, auch von Elia, dringt zu uns und ruft und sagt, entscheide dich für mich. Geh keine Kompromisse ein, hinke nicht immer hin und her, sondern sei mutig und klar. Was hält dich davon ab, dich 100% auf Gottes Seite zu stellen? Und ein letztes großes, kleines Beispiel in der Geschichte von Abraham und Isaak. Gott fordert von einem Abraham das Unfassbare. Abraham, der gerufen wurde von Gott, in ein fremdes Land gegangen ist, seine Familie teilweise zurückgelassen hat, sich ganz lange Nachwuchs gewünscht hat und Verheißungen bekommen hat, in dir und in deinen Kindern sollen alle Völker gesegnet werden. Und Gott hat das wahrgemacht und ein Wunder geschenkt und Abraham hat Isaak bekommen, einen leiblichen Sohn. Und Gott fordert ihn heraus und fordert ihn, seinen verheißenen Sohn zu opfern. Long story short, Abraham zögert nicht. Er macht sich auf den Weg. Wir lesen dort von keiner großen Diskussion mit Gott. Wir lesen, er macht sich auf den Weg. Er vertraut seinem Gott und handelt. Und in dem Moment, wo es so weit gekommen ist, dass Abraham seinen Sohn auf einen Altar legt, greift Gott ein. Der Gehorsam war genug, ein Widder als Ersatzopfer. Eine richtig krasse Herausforderung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Gott zu vertrauen in seinen Zusagen, auch wenn die Umstände ganz, ganz anders aussehen. Ganz viele Beispiele, und besonders vielleicht auch Abraham und Isaak, die darauf hindeuten, was Gott später getan hat, als er seinen Sohn Jesus Christus anstelle für uns hingegeben und geopfert hat. Jesus, der alles für uns hingegeben hat, sein ganzes Leben. Was gibt es in unserem Leben, was wir für uns behalten wollen, wo wir vielleicht nicht bereit sind, es Gott hinzuhalten und ihm hinzugeben? Und die Frage, bin ich bereit zu vertrauen, auch wenn es mich alles kostet? Worauf setze ich meine Hoffnung im Leben und darüber hinaus? Und ich habe euch heute Morgen ein Video noch kurz mitgebracht von dieser Heike Kraus, die in ihrer Verabschiedungsrede davon spricht, was ihre Hoffnung ist. Diese Frau mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, die in den nächsten Wochen versterben wird. Und wir schauen mal, was ihre Hoffnung ist.
Wenn ich überlege, was mich jetzt trägt, ist es ganz stark Gottes Wort, sein Geist, seine Verheißung. Und ich merke, dass es ein Fundament ist, weil ich lebenslang in diesem Wort sehr viel unterwegs war. Und jetzt zu erleben, wie es wirklich ein Fels unter meinen Füßen ist. Also, wer jetzt den Wunsch hat, sein Bibellesepensum hochzufahren, den gratuliere ich. Und als letztes vielleicht, was ich heute auch als so eine Vorbereitung ansehe. Ich war ja Konfirmand in der evangelischen Kirche, hatte nichts mit Glauben am Hut. Und es gibt nur eine Sache, die ich mir von 2 Jahren Unterricht behalten habe, und zwar, weil es fast peinlich geworden wäre, weil ich unverhofft aufgerufen wurde, um das in der vollen Kirche auswendig aufzusagen. Es war aus dem Heidelberger Katechismus, die Frage 1. Und damit schließe ich, es ist eine Zusammenfassung von Bibelstellen und die Überschrift lautet: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Todes erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Amen.
Ja, eine starke Zusammenfassung. Worauf setze ich meine Hoffnung in meinem Leben und darüber hinaus? Und ich fand das sehr bewegend, auch unter dem Titel Lebe dein bestes Leben. Das waren so ihre letzten Worte, so in der Öffentlichkeit, die herausfordern. Lass uns das beste Leben führen, und zwar ein Leben mit Gott. Ein Leben ganz ihm hingegeben. Ohne faule Kompromisse. Und ich habe euch heute Morgen 5 Fragen zur persönlichen Reflexion einfach mitgebracht, die vielleicht auch so ein bisschen an den Beispielen mit abgeleitet sind. Und die möchte ich euch mitgeben und euch herausfordern, euch da Gedanken zu machen und vielleicht auch darauf zu reagieren. Im Gebet ganz persönlich oder auch gleich wollen wir zusammen das Abendmahl feiern. Wie klar ist meine Entscheidung, ganz mit und für Gott zu leben, wie bei Josua? Wo lebe ich kompromisslos für Gott und gehorche ihm mehr als der Welt und dem Zeitgeist, wie wir bei Daniel gesehen haben? Was darf meine Nachfolge, meine Hingabe, mein Vertrauen zu Gott mich kosten, wie bei Abraham? Wo muss ich eine klare Trennung ziehen, mich für den richtigen Weg entscheiden, wie vielleicht bei Elia? Und was kann ich heute einfach in der Begegnung mit Jesus zu ihm ans Kreuz bringen und vielleicht neu festzumachen, kompromisslos mit ihm zu gehen? All unsere Schuld und Scham, meine Sorgen, meine Lasten. Ich finde, heute ist ein guter Tag, wie jeder Tag, in dem wir entscheiden, ganze Sachen mit Gott zu machen und uns entscheiden, kompromisslos mit ihm zu leben. Ich glaube, Gott ruft uns immer wieder und auch heute Morgen ganz neu. Gehst du ganz mit mir oder nur halbherzig? Und ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist in diese Welt, dass du ans Kreuz für uns gegangen bist, Herr, weil du uns so sehr liebst, weil du möchtest, dass wir das beste Leben führen können in dieser Welt. Und das ist mit dir. Das ist bei dir sein zu dürfen, in deiner Gegenwart zu sein. Herr, und es gibt viele Dinge in dieser Welt, die uns herausfordern. Viele Dinge, die uns herausfordern, mit unserem Leben dir wirklich ganz nachzufolgen, Herr. Und ich selber bekenne, dass ich immer wieder viel zu viele Kompromisse eingehe und sage, ja, das wäre doch viel zu anstrengend, auch da Gott ganz dir Kontrolle zu geben. Herr, du siehst einfach uns jeden Einzelnen hier heute Morgen. Und ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst und uns einlädst, bei dir zu sein. Dass du uns einlädst mit dem Versprechen, du bist da. Egal was kommt, du lässt uns nicht im Stich. Wir haben Hoffnung durch dich, die über diesen Tod hinausreicht. Gott, sprich du heute Morgen in unsere Herzen. Herr, du siehst jeden Einzelnen, wie wir zu dir stehen. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte ganz neu kompromisslos mit Gott gehen und ihm mein Leben hingeben. Dann möchte ich dich einladen, egal was jetzt um dich herum ist, vielleicht einfach aufzustehen und mutig zu sein und zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich möchte kompromisslos mein Leben mit dir gehen. Und das ist ja ein kleines, einfaches Gebet, was wir sprechen können. Herr, hier bin ich. Ich gehöre ganz dir. Jesus, und ich bete, dass du ja bei allen Entscheidungen, bei allem, wo wir sagen, wir wollen kompromisslos dir nachfolgen, Herr, dass du dich dazu stellst, Herr, dass wenn wir uns auf dein Wort, auf deine Verheißung stellen, dass wir ja sehen und erleben dürfen, dass diese Hoffnung trägt, Herr, dass du ein naher und erfahrbarer Gott bist, Herr, dass du das siehst, diese Entscheidungen, die auch heute Morgen ganz neu hier getroffen sind, für ein kompromissloses Leben in der Nachfolge zu dir, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Amen.